SWR 2 Tandem.
Bei der Auflösung des Haushalts seiner Eltern findet Christoph Baumann im Keller in einem Körbchen vergilbtes Papier, Dokumente und Ausweise. Außerdem Geburtsurkunden aus dem 19. Jahrhundert, ein Briefwechsel über den Arier-Nachweis, Fotos der Großeltern in ihrer Wohnung und ein uralter Reisepass, ausgestellt in Berlin 1915. Geeignet für die Reise durch das K&K Österreich-Ungarn. Im Pass ein rumänischer, ein bulgarischer, ein türkischer Eintrag. Reisen? Da war doch erst der Weltkrieg. Und wieso Berlin, fragt sich der Autor und Enkel Christoph Baumann, wo doch der Großvater sein Leben lang Mainzer war. Christoph Baumann macht sich auf eine Suche, die ihn nach Gallipoli führt und wieder zurück.
Gallipoli und zurück. Die Kriegsgeschichte meines Großvaters Friedrich und wie ich sie entdeckte. Von Christoph Baumann. Beim Umzug habe ich so ein grünes Plastikkörbchen gefunden, wie aus dem 1-Euro-Laden. Mein Vater hat es 1971 gekauft, als er den Haushalt seiner Eltern auflöste. Alte Bilder und Dokumente kamen da hinein. Dann wanderte das Körbchen in den Keller. Dort blieb es, erst bei meinen Eltern, dann bei uns, jahrzehntelang unbeachtet. Jetzt steht das Körbchen vor mir. Grünes Plastik, vergilbtes Papier. Handgeschriebene Geburtsurkunden, amtliche Briefe, Totenscheine, alles unsortiert. Umschläge mit Fotos, die Großeltern als junge Leute, mein Vater als Kind. Ein Bild vom Großvater, wie ich ihn kannte, ein alter Mann mit Brille und weißem Haar. Ein schmuckloser Militärpass aus dem Ersten Weltkrieg taucht auf. Und dann ein uralter Reisepass. Interessant. Ich fange an zu blättern. Brauner Umschlag mit eingeprägtem Preußenadler. Innen hellblaues Papier. Die Einträge sind von Hand geschrieben oder gestempelt. Die Visa zum Beispiel. Vue au Consulat Général de Turquie à Berlin. Gesehen, gut für die Reise durch KK Österreich-Ungarn. Consulatul General al Romagnei. Vue à la Légation Royale de Bulgarie. Was machte der Großvater für tolle Reisen? Ich lese weiter.
Alter, 9.12.88 geboren. Statur, untersetzt. Haare, dunkelblond. Augen, grau. Gesichtsform, oval. Besondere Kennzeichen, Mittelfinger, linke Hand, fehlt ein Glied.
Typisch für seinen Beruf. Mein Opa war Schreiner. Aber was ist das für ein Passbild? Ein gut aussehender Mann Mitte 20, grauer Anzug mit Weste, weißem Hemd und Fliege. Im Gesicht ein kräftiger Schnurrbart und auf dem Kopf ein runder Strohhut mit breitem schwarzen Band, eine sogenannte Kreissäge. Ein Passbild mit Hut, das wirkt exzentrisch, fast dandyhaft, ist aber doch amtlich.
Es wird hiermit bescheinigt, dass der Passinhaber die durch die Fotografie dargestellte Person ist und die darunter befindliche Unterschrift eigenhändig vollzogen hat. Berlin, den 26. Juni 1915, der königliche Polizeipräsident.
1915. Aber mitten im Ersten Weltkrieg ein ziviler Reisepass des Königreichs Preußen für die Türkei? Und wieso steht da für den Schreiner Friedrich Baumann aus Berlin, welcher nach dem Auslande reist? Er war doch Mainzer. Meine Neugierde ist geweckt. Ich hole den restlichen Inhalt aus dem grünen Plastikkorb, staple vor mir die Fotografien, Pässe und Bescheinigungen. Dabei wird mir deutlich, wie wenig ich von diesem Menschen weiß. Die Fragen, die ich heute habe, sind mir als Kind nicht eingefallen, und als er starb, war ich 11 Jahre alt. Ich erinnere mich daran, dass ich alte Tonbänder habe. In den 60er Jahren hatten wir einen Apparat, mit dem auch Aufnahmen von den Großeltern gemacht wurden. Ob darauf etwas zu erfahren ist? Im Internet kaufe ich bei einem Sammler das entsprechende Gerät. Bis es eintrifft, schaue ich mir den Militärpass und die Fotos an. Mein Großvater wurde 9 Tage nach Kriegsbeginn Soldat, da war er 25 Jahre alt. Wegen seines Berufs kam er zu den Pionieren. So liest sich das im Militärpass.
Geboren am 9. Dezember 1888 zu Mainz, Verwaltungsbezirk Ditow, Bundesstaat Hessen. Stand oder Gewerbe Schreiner, Religion katholisch. Ob verheiratet? Nein. Datum und Art des Diensteintritts? 10.8.1914 als Kriegsfreiwilliger. Zweites Rekrutendepot. Ersatzpionierbataillon Nummer 16. Nummer der Kriegsstammrolle 231 für 1914. Besondere militärische Ausbildung mit Gewehr 98 als Feldpionier, zweite Schießklasse. Versetzungen am 2.10.14 zum Ersatzpionierbataillon 16, vierte Kompanie. Führung gut, Strafen keine.
3 Wochen später kam mein Großvater an die Front in Frankreich. Ein kurzer Einsatz mit keinem guten Ende.
Vom 26.10.14 infolge Beinbruch, durch Granatverschüttung verursacht, ausgeschieden. Gefechte, Kämpfe zwischen Maas und Mosel in Bois-Brûlé, 22.10. bis 26.10.14. Strafen keine, Führung gut.
Wie alltäglich sich das liest. Granatverschüttung. Wie nah der Einschlag gewesen sein muss. Ich kenne das aus dem Kino, aber die Wirklichkeit übersteigt meine Fantasie. Die schwere Verletzung, das Bild voll Blut und Elend am Verbandsplatz. Seine bange Hoffnung, dass der Fuß nicht amputiert wird. Vom Argonner Wald wurde mein Großvater ins Festungslazarett 19, Universität Straßburg, gebracht. 2 Monate blieb er dort. Eines der Fotos aus dem Körbchen zeigt meinen Großvater und einen Kameraden in Uniform. Lässig hält mein Opa eine Zigarre in der Hand. Ist das die Pose eines kampferprobten Kriegers? Auf einer Tafel vor den beiden steht: Wer weiß, ob wir uns wiedersehen. 1914, 1915. Vielleicht ein Neujahrsgruß. Der Krieg ging weiter.
Am 8.3.15 ins Feld versetzt zur 5. Feldkompanie, Pionierbataillon 21. Mitgemachte Gefechte: 28.3. bis 9.6.15, Stellungskämpfe bei Roye.
Im Internet lese ich nach, was das bedeutet. Pioniere bauten zum Schutz der eigenen Soldaten Unterstände, Schützengräben und Stacheldrahtverhaue. Sie gruben Tunnel unter die Stellungen des Feindes, füllten sie mit Sprengstoff und jagten sie in die Luft. Was mag in meinem Großvater dabei vorgegangen sein? Führung gut, Strafen keine, schreibt sein Kompanieführer. Dann lese ich:
Am 9. Juni 1915 freiwillig zur türkischen Armee übergetreten.
Schon wieder freiwillig. In die Türkei. Aber warum? Aus Abenteuerlust? Der Krieg als Gelegenheit zur Reise in den Orient? Das Tonbandgerät ist da. Aufregend, das schwere Gerät aus dem Karton zu heben. Alles ist genau, wie ich es in Erinnerung habe. Der hellgraue Kunststoff und der Metalldeckel auf der Unterseite, darunter das hellbraune Stromkabel. Ich drehe am Schalter und das magische Auge für den Pegel fängt grün zu leuchten an. Ich wühle mich durch die Aufnahmen, entdecke alte Popmusik und den Krimi aus der Schulzeit. Und dann die Stimme meiner Großmutter.
Aufnahme. Ach, hier muss man reinsprechen.
Ein Schauder läuft mir den Rücken hinunter. Wie lange ich diese Stimme nicht mehr gehört habe. Mehr als 40 Jahre nicht. Präzise erzählt meine Oma, wie sie bei einer Feier den Großvater kennenlernt.
Der spielte so wunderschön Klavier. Und da war da auch ein Fritz Baumann, der hat gesungen. Und das Singen hat mir so wunderbar an ihm gefallen. Und wie sein Urlaub rum war, da hat er noch zum Abschied gesungen: Lebe wohl, mein flandrisch Mädchen. Wider Willen muss ich jetzt fort. Doch ich liebe dich von Herzen. Darauf gebe ich dir mein Wort.
Albert Lortzing ist das, aus Zar und Zimmermann. 1916 haben Elisabeth und Friedrich geheiratet, mitten im Krieg also. Auch davon habe ich ein Foto. Dann endlich spricht mein Großvater.
Als ich vom Krieg nach Hause kam, ich war Schreiner vom Beruf und habe mir nach dem Krieg eine sichere Existenz gesucht. Und das war am Theater. Und der Beruf, ich muss sagen, der hat mich voll aufbefriedigt.
Längst vergangene Gefühle werden in mir wach. Ich weiß, näher kann ich meinem Großvater nicht mehr kommen. Doch als erstes spüre ich Enttäuschung. Denn ich erfahre nichts von der Geschichte mit der Reise und dem Pass. Aber was hatte ich erwartet? Einen chronologischen Bericht seines Lebens? Ein Kriegstagebuch? Ich erinnere mich, wie wir 1964 um das Bandgerät saßen. Großeltern, Eltern und Enkel. Niemand fragte, einfach etwas erzählen sollte er. Und er erzählte von dem, was ihm wichtig war, von seiner Arbeit am Mainzer Stadttheater. Ortswechsel. Ich habe Urlaub und bin von Istanbul nach Gallipoli gefahren, dem Großvater auf der Spur. Mit dem Auto sind das mehr als 400 Kilometer. Um das Marmara-Meer herum, dann durch tiefliegende Wiesen voll Schilf und voller Störche auf die schmale Halbinsel. Weiter im Süden, wo Kiefernwälder einen steilen Gebirgszug bedecken, führt die Straße direkt an der Meerenge entlang. Hinter den hohen Containerschiffen scheint die asiatische Küste der Dardanellen zum Greifen nah. Und von der Südspitze der Halbinsel kann man hinüberschauen bis nach Troja. Jetzt am Nachmittag zeichnen sich im weichen Licht die nahen Inseln dunkelblau über dem klaren Wasser des Mittelmeeres ab. Ein ehemaliger Kriegsschauplatz. Hier an einem Landungsstrand treffe ich Klaus Wolf. Der Mann in kurzen Hosen und rotem Poloshirt ist NATO-Oberst und in Istanbul stationiert. Klaus Wolf ist der Fachmann für das deutsch-türkische Militärbündnis im Ersten Weltkrieg. Ich freue mich, dass es mit unserem Treffen geklappt hat und ich mehr über die Schlacht von Gallipoli erfahre. 1915 wollte der britische Marineminister Winston Churchill mit Kriegsschiffen Istanbul erobern. Doch die Türken hatten die Dardanellen vermint und an der Küste schwere Kanonen. Churchills Plan ging schief. Um ihr Ziel dennoch zu erreichen, schickten Briten und Franzosen Truppen an Land. Die Halbinsel sollte erobert werden, um den Seeweg frei zu bekommen. Klaus Wolf zeigt mir Spuren von damals. Den Stahl eines künstlichen Hafens, das verrostete Gerippe eines Landungsboots, Bunker und Schützengräben.
Man muss sich das wirklich als eine Hölle vorstellen, denn es waren die Kriegsschiffe draußen auf See, die britischen und anderen alliierten Mächte, die dort ihre Schiffe positioniert hatten, die mit ganz großkalibrigen Kanonen auf das Land schossen und damit auf die türkischen Verteidiger. Und auf der türkischen Seite gab es natürlich auch Geschütze, die wiederum in die andere Richtung gefeuert haben und das Leben der Angreifer sehr schwer machten. Und es waren schon ganz schwierige Verhältnisse.
Durch dichte Kornfelder und Olivenhaine sind wir nach Alci Tepe gefahren. Im Museum des kleinen Dorfes werden in Vitrinen Überbleibsel der Schlacht aufbewahrt. Reste von Waffen, Ausrüstung und Menschen. Ein Schädel mit Brille, in dessen Scheitel eine Kugel steckt. Weitere Gebeine, sogar eine Anzahl künstlicher Gebisse. Vor allem aber Munition. Schlanke Infanteriegeschosse und zentimeterdicke Bruchstücke der mächtigen Schiffsgranaten. Kistenweise Schrapnells, klein wie Konfekt, groß wie Tennisbälle, ausgeglüht und nicht mehr tödlich. Bis heute lesen die Bauern hier Unmengen davon auf. Zwischen April 1915 und Januar 1916 starben an dieser Front über 100.000 Soldaten. Mehr als 250.000 wurden verwundet. Für die Alliierten war Gallipoli ein Debakel. Die Türken hingegen feiern bis heute den Obersten Mustafa Kemal, der hier kämpfte und später die moderne Türkei begründete. Aber was hatten die Deutschen hier zu tun?
Diese Verteidigung des Landabschnitts wurde von einem deutschen General geleitet. zusätzlich mit etlichen Offizieren und anderen deutschen Soldaten ca. 500 bis 600 Deutsche, die mit daran beteiligt waren. Die Masse der Verteidiger waren natürlich Türken und auch die meisten der Kommandeure, aber an vielen Schnittstellen und eben ganz oben an der Spitze saßen die Spezialisten, da saßen die Deutschen.
Der deutsche General forderte von der Westfront in Frankreich Pioniere an, Spezialisten für den Stellungskrieg. Wegen des Krieges führte der einzige Weg in die Türkei über Bulgarien und Rumänien. Beide Länder waren neutral. Soldaten der Kriegsparteien durften nicht durch sie hindurchreisen. Um nach Istanbul zu kommen, mussten sich die Pioniere als Zivilisten tarnen. Deshalb also der Pass. Mein Großvater reiste in geheime Mission. Eines der Fotos aus dem Stapel zu Hause auf dem Tisch zeigt Friedrich Baumann in türkischer Uniform. Vor einer gemalten Kulisse lehnt er an einem weißen Korbsessel. Wie mein Großvater Istanbul und den Orient wohl erlebt hat, die Palmen und das Meer, die spitzen Minarette und das zarte Rosa der Hagia Sophia. Klaus Wolf hat mir den Erlebnisbericht eines Pioniers geschickt, der damals dieselbe Reise machte. Zeit für Besichtigungen gab es nicht. Nach einer mehrtägigen Bahnfahrt wurden die Männer direkt am Bahnhof von deutschen Unteroffizieren in Empfang genommen und sofort in eine Kaserne vor der Stadt gebracht. Dort ging es streng zu. Niemand durfte raus. Die Wachtposten hatten sogar Befehl, scharf zu schießen. Auch sonst waren die Zustände schlimm. Die Uniform primitiv, das Gewehr veraltet, die Betten voller Ungeziefer.
Das Essen war für uns unzulänglich und unverträglich. Wir nannten es Krankenkost. Krankenkost war es für unsere deutschen Mägen, aber im umgekehrten Sinne. Wir wurden krank davon. Ein türkischer und ein deutscher Magen ist eben zweierlei. Außerdem ist der Türke reichlich viel bescheidener im Essen. Wir alle wünschten uns wieder die guten deutschen Portionen, die es an der Westfront damals gab.
Schon nach ein paar Tagen ging es Richtung Süden, an die Front. Anfangs mit der Bahn, dann folgte ein Fußmarsch von 10 Tagen.
Also sie hatten im Grunde keine Zeit, um sich wirklich an das Klima und die Kultur zu akklimatisieren. Sie sprachen nicht die Sprache und waren dem Klima und den besonderen hygienischen Umständen ausgeliefert. Sie waren nicht geimpft worden und das war auch die große Kritik der Führung, der deutschen Führung hier in der Türkei, die gesagt haben, mit solchen Soldaten können wir wenig anfangen, da sie nicht widerstandsfähig sind.
Vor unserem Auto treibt ein Hirte Schafe über die Straße. Von dem staubigen Feldweg vorhin ist das Auto dick mit gelbem Sand überzogen. Warm ist es, 31 Grad. Unter den Kiefern neben der Straße wäre Platz für eine Rast im Schatten. Ich bin froh über die 3 Liter kaltes Mineralwasser, die ich in einem kleinen Laden gekauft habe. Ich denke mir das alles weg. Vor meinem inneren Auge versuche ich mir, die Schlacht vorzustellen. In der Sommerhitze tauchen Armeekolonnen mit Eseln, Ochsenkarren und Kamelen auf. Männer hasten durch dichten Staub vorbei an armseligen Gehöften. Ich stelle mir den Lärm und die Schreie vor. Die Fliegen, die in dichten schwarzen Wolken über dem Schlachtfeld schwirren. Hunger und Durst. Den Gestank von Sprengstoff und Verwesung.
Die Pioniere haben hier, zumindest diejenigen, die das ohne Krankheit überstanden haben, denn von rund 400 eingesetzten Pionieren haben nur 80 den Kampf tatsächlich aufnehmen können, weil die anderen alle an furchtbarem Durchfall litten, weil sie die gleiche Verpflegung einnehmen mussten wie ihre türkischen Kameraden. Diese Pioniere haben das gemacht, was sie auch an der Westfront am besten konnten, nämlich tiefe Tunnel gegraben, um dann unter den feindlichen Stellen große Mengen von Sprengstoff anzubringen und diese Minen in die Luft zu bringen und damit dem Feind einen Schaden zuzufügen.
Mehrere Wochen hielt mein Großvater das alles durch, dann konnte er nicht mehr. Von Klaus Wolf habe ich Fotos des Hauptkrankenbuches aus dem Rotkreuz-Lazarett Konstantinopel. Erstaunlich, dass es das großformatige alte Buch noch gibt. Auf den fleckigen Seiten lese ich, dass Friedrich Baumann aus Mainz am 21. August eingeliefert wurde. Krankheit Dysenterie. Baumann ist mit einem N geschrieben. Wieder dauert es 2 Monate. Dann ist die schwere Infektionskrankheit besiegt und es geht zurück in die Heimat.
Pionier Baumann ist am 21.10.15 infolge Tropendienstunfähigkeit zum Garde-Pionier-Ersatzbataillon entlassen.
Es ist Abend geworden in Gallipoli. Zum Abschied frage ich Klaus Wolf, ohne den ich nichts über die Reise meines Opas wüsste, wie wertet er den Einsatz dieser Männer?
Der war so gesehen ein Misserfolg. Er wird auch zurzeit nur aus diesem Blickwinkel gesehen, dass eben ein ganz hoher Prozentsatz wieder zurückgeschickt wurde. Aber wenn man es operativ sieht, welche Stellungsarbeiten sie machen konnten und wie sie diese wenigen Soldaten doch einen ganz erheblichen Anteil an der Verteidigung der Halbinsel leisten konnten. Also von daher gesehen ein Erfolg, aber für viele eine schmerzhafte Erfahrung.
Ich bin wieder zu Hause. Vor mir das grüne Körbchen und die Dokumente. Und eine Geschichte. Im Stapel mit den Fotos finde ich eine Feldpostkarte aus Berlin. Sie zeigt meinen Großvater in Uniform vor einem Baum. Ihm zu Füßen steht »Fröhliche Weihnachten 1915«. Auf der Rückseite der Karte lese ich »Lieber Schwager, die besten Grüße sendet aus Berlin, sendet dein Schwager Fritz. Grüße auch meine Eltern und Geschwister.« Klingt einsilbig, doch die Botschaft steckt im Foto und in der Adresse. Er ist gesund und in Sicherheit. Ein Lebenszeichen, denn er muss wieder an die Front. 1916 ist mein Großvater in Flandern, Führung gut, Strafen keine. Bei Ypern schlägt ihm ein Angreifer eine Keule auf den Kopf. Später wird er an der linken Schulter verwundet. Mein Opa bekommt das Eiserne Kreuz und das Verwundetenabzeichen in Schwarz. Auch die Heimat meldet sich.
Ernst Ludwig von Gottes Gnaden, Großherzog von Hessen und bei Rhein. Wir haben dem Ersatzreservisten Friedrich Wilhelm Heinrich Baumann, 2. Landwehrpionierkompanie, 18. Armeekorps, unser allgemeines Ehrenzeichen mit der Inschrift »Für Tapferkeit« verliehen und erteilen hierüber gegenwärtige Urkunde. Darmstadt, den 10. Oktober 1917.
Ein Jahr später ist der Krieg vorbei.
Aufgrund der Demobilisierung, heute aus dem Heeresdienst nach Mainz entlassen. Führung gut, Strafen keine. Der Entlassene hat erhalten ein Marschanzug, 50 Mark Entlassungsgeld, 15 Mark Marschgebühr. Seligenstadt, den 21.11.18.
Wie ich mich an seiner Stelle wohl gefühlt hätte? Einfach nur froh, davongekommen zu sein? Oder auch wütend und enttäuscht wegen der Niederlage? Und die vielen Toten? Hätte ich Worte gefunden für das, was ich im Krieg gesehen und getan habe? Ich höre mir das Tonband nochmal an. Vom Theater erzählt Fritz Baumann da und wie er zum Spaß bei einem Vorsingen für einen Tenor einspringt. Eine Arie aus La Bohème singt er so gut, dass der Intendant ihn noch einmal hören will.
Da habe ich gesagt, gewiss, habe ich gesagt, wenn es Ihnen Spaß macht. Der ist in den Zuschauerraum und hat sich da hingesetzt und ich habe das nochmal gesungen, die Rudolf-Arie. Und da sagt er, kennen Sie noch mehr? Ich sage, was wollen Sie denn hören? Ich kann die Bildnis-Arie singen aus Tosca, wenn es Ihnen Spaß macht. Na, da hat er dann gesagt, singen Sie sie mal. Da habe ich ihr gesungen und er hat gesagt, wie alt sind Sie, Herr Baumann? Da habe ich gesagt, 45. Und da sagt er, schade, Sie müssten noch 20 Jahre jünger sein, werde ich Sie ausbilden lassen. Ich bin halt nicht jünger, habe ich gesagt, zum, gell? Na, und dann war die Sache erledigt.
20 Jahre jünger. Das wäre er damals im Jahr 1914 gewesen. Doch statt zur Gesangsausbildung ging mein Opa in den Krieg. Wie er gesungen hat, davon hat er gern berichtet. Vom Krieg kaum ein Wort.
Gallipoli und zurück. Die Kriegsgeschichte meines Großvaters Friedrich und wie ich sie entdeckte. Von Christoph Baumann.